Ich habe eine Thematik, die mich sehr bewegt. Ich habe das Stefan eingangs kurz gesagt. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Spektakel abgeht. Also die Welt steht Kopf. Aber auch in der christlichen Szene, ich empfinde manchmal, wir sind zu stark eventorientiert. Und kommen die Menschen überhaupt noch in die Tiefe? Gibt es noch Nachfolge Jesu, die wirklich gegründet ist und dass Menschen eine Festigkeit haben? Ich wohne in Schwarzenburg, wenn ich da 5 Minuten durchs Dorf laufe, begegne ich sicher einer Handvoll Massagesalons oder Fitnessclubs und so. Es wird sehr viel getan für die körperliche Fitness, dass man, das ist auch wichtig, das streite ich nicht ab. Aber sind wir inwendig stark, stark am inwendigen Menschen? Das kannst du einblenden jetzt im nächsten Text. Es hat im Epheserbrief 2 Gebete. Paulus betet in Epheser 1 um erleuchtete Herzensaugen, damit wir erkennen können, die ganze Breite, Tiefe, Höhe Christi, diesen Schatz. Und in Epheser 3 ist dieses Gebet hier, ich habe nur einen Ausschnitt daraus da eingeblendet, kommt's? Ja, genau. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und jetzt kommt's, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Wer sehnt sich nicht nach dem? Solange es uns gut geht, solange wir keine Probleme haben, easy, da können wir wunderbar Bibelverse zitieren und die schönsten Songs singen und können Halleluja sagen und ja, Amen. Aber wenn die Herausforderung kommt, und die kommt immer, das Leben kann sehr herausfordernd sein, ist sehr herausfordernd. Ich stehe hier, nur als Klammerbemerkung, medizinisch gesehen sollte ich seit etwa 6 Jahren tot sein. Und es ist ein Wunder, dass ich da stehe. Ja, und Gottes Gnade. Weil 2017 war das, da haben mir Ärzte gesagt, sie haben noch 2 bis höchstens 4 Jahre. Mir geht es gut. Gut. Und wenn wir mit solchen Diagnosen konfrontiert sind, da merken wir, wo wir stehen und wie der Boden unter den Füßen, wie fest der ist. Das hat mich sehr durchgeschüttelt. Damals stehe ich dazu. Paulus nimmt in diesem Gebet etwas auf, was zutiefst unsere Existenz berührt. Es ist zutiefst existenziell, menschliches Sein oder Nichtsein. Und eigentlich nimmt er etwas auf, was bereits im Schöpfungsbericht steht. Und da können wir lesen, jetzt kannst du die nächste Folie einblenden. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden, aus Staub vom Erdboden, und er blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und dann steht da, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das, ich weiß nicht, ob du das präsent hast, das ist eine gewaltige Aussage. Durch diese Begegnung Gottes mit dir, mit dem Menschen, wurde er eine lebendige Seele. Das hebräische Wort Nefesh, das da steht, das finden wir immer wieder im Alten Testament, im griechischen Neuen Testament ist dann Psyche. Und Nefesh bezeichnet eigentlich deine ganze Persönlichkeit. Das ist nicht nur einfach etwas von dir. Lobe den Herrn, meine Seele, und was mir ist, in mir ist seinen heiligen Namen. Das heißt, ich mit meiner ganzen Persönlichkeit, wer ich bin, ich will den Herrn loben. Und In dieser Begegnung, durch dieses Einhauchen des Geistes Gottes in uns Menschen, werden wir erst Person, und zwar eine lebendige Person. Das ist noch was anderes als einfach nur sein, oder? Eine lebendige Person, voller Leben, voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Freude. Eine lebendige Person. Ein Mensch mit Format, wo Gottes Design sichtbar wird, wer wir wirklich sind. Und das ist aus dieser direkten, intimen Begegnung mit dem Schöpfergott. Es gibt ja dieses bekannte Zitat von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, der hat mal gesagt, im Du werde ich zum Ich. Also es ist, wer ich bin, entscheidet sich, oder das wird erst in dieser Direktbegegnung mit dem Schöpfergott. Und deshalb sagt ja Jesus auch in Johannes 3 dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Du musst aus dem Geist geboren werden, damit du wirklich lebst. Er sagt das zu einer lebendigen Person. Das wirkt ja wie ein Widerspruch, der lebt ja. Und er kommt ja zuerst auch nicht mit und sagt, er muss sich dann wieder zurück in den Mutterleib. Das geht ja nicht. Und Jesus sagt, nein, solange du nicht aus dem Geist geboren bist, lebst du nicht. Aus dem Geist. Wirkliches Leben kommt aus dieser Begegnung mit dem Geist Gottes. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das habe ich auch auf einer Folie, genau, Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist, nicht das Hobby, der Alkohol oder weiß ich was auch immer, auch nicht die Partnerin oder der Partner, der Geist ist es. Wahres Leben, es gibt diesen uralten, das ist dieses Schweizer Lied, das Appenzeller Landsgemeindelied. Alles Leben strömt aus dir. Habt ihr das schon gehört? Die Schweizer? An der Landsgemeinde im Appenzell wird das gesungen. Alles Leben strömt aus dir. Alles Leben strömt aus dir. Warum sagt Jesus Nikodemus, du musst aus Geist geboren werden? Die Schöpfung ist doch längstens abgeschlossen. Das ist doch Geschichte. Das brauchen wir doch nicht mehr. Aber leider, leider, leider gibt es eine riesige Tragödie in der Schöpfungsgeschichte oder nach der Schöpfungsgeschichte. Und wir kennen das, wir reden vom Sündenfall. Sind wir uns bewusst, was da geschehen ist? Es ist ein gewaltiger Riss durch die ganze Schöpfung. Und dieser Riss geht mitten durch unser Herz. Wir sind Teil dieser zerbrochenen, gebrochenen, zerrissenen Schöpfung. Und da muss man gar nicht weit herumschauen. Du weißt um deine eigene Zerrissenheit. Du weißt um all die Kämpfe in dir. Wir wissen um alle Spannungen in Beziehungen. Ehebeziehungen, familiär interne Beziehungen, Beziehungen in Gemeinden. Ich bin seit etwa 25 Jahren mit Gemeinden, Gemeindeteams unterwegs und so oft, sie fragen mich, meistens kannst du uns begleiten, wir möchten unsere Vision schärfen oder Strategie entwickeln, das liebe ich. Aber meistens geht es um Konflikte. Meistens kommt irgendetwas nicht in Fahrt, weil da was blockiert ist, dieser ewige Riss. Und da ist ja etwas ganz Krasses passiert. Du bist dein eigener Gott. Das ist ja die Botschaft der Schlange. Du brauchst keinen Gott. Und schauen wir doch in die Welt, die ist voller Götter. Und natürlich kann man mit dem Finger sehr einfach auf Putin und Trump oder Zelensky oder weiß ich wen oder auf unseren Bundesrat zeigen. Wir sind alle gefährdet, immer wieder unser eigenes Reich zu bauen. Sind wir doch ehrlich. Und du hast mal gesagt, first things first. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hi. Bist du heute so aufgestanden? Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit steht dort noch Matthäus 6, 33. Und geht es nicht immer auch wieder um mein Recht, mein Wohlergehen, meine Stimme, meinen Besitz und, und. Durch diesen Riss ist auch unsere Persönlichkeit zerrissen und wir sind rauskatapultiert aus dieser engen Gemeinschaft mit diesem Schöpfergott. Es ist eine harte Botschaft, das löst immer wieder viel Widerspruch aus, wenn wir von der Erbsünde reden und dann bist du dabei, wie ein Kind geboren wird oder hast ein Neugeborenes in den Armen und die Vorstellung, das ist belastet durch die Erbsünde. Und dann sagen wir manchmal Leute, wie kann so ein kleiner Mensch schon sündig sein? Und das ist, du bist hier hineingeboren in eine gefallene Schöpfung. Jede. Das haftet jedem schon an. Jedes Neugeborene trägt in sich bereits Generationen von Gedanken, von Ungereimtheiten, von Ungeklärtem. Wir reden etwa vom Generationenfluch. Es gibt auch den Generationensegen. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe ein Bild, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Habt ihr das schon mal erlebt? So in einem Warenhaus, großes Warenhaus, und da geht eine Familie einkaufen, vielleicht du selber mit Kind, mit kleinem Kind, und dann musst du schnell um die Ecke, um in einem anderen Regal, in einem anderen Rayon einen Artikel zu holen und lässt dein Kind im Wagen dort stehen und es sieht dich nicht mehr. Schrecklich. Weltuntergang. Riesengeschrei, bis Vater oder Mutter wieder auftauchen. Jesaja schreibt davon, der erste Petrusbrief nimmt das auf, wir gingen alle umher wie irrende Schafe. In uns allen steckt diese Verlassenheit. Und wo ist mein Vater? Wo ist dieser Schöpfergott? Das steckt in uns allen, dieser Schrei des Kindes. Jedes Mal, wenn ich das höre, in einem Warenhaus oder wo auch immer, erinnert mich das daran, da ist die Beziehung nicht mehr spürbar, nicht mehr sichtbar. Da kommt etwas zum Ausdruck von unserer Verlorenheit. Und dieses Kleinkind hat noch kein Muster, kein Reaktionsmuster aufbauen können, um damit umzugehen. Versteht ihr das? Dieser Urschrei. Die Individualpsychologie, man muss gar nicht sich damit befassen, aber ich habe das wunderbar auf den Punkt gebracht, dass eigentlich in den ersten Lebensmonaten oder Jahren jeder Mensch Grundentscheidungen fällt, wie er mit der Welt umgehen will. Also die Grundmuster unseres Lebens werden ganz am Anfang gefällt. Die Grundreaktionsmuster. Die Welt ist böse, also ziehe ich mich am besten zurück. Die Welt sieht mich nicht, also muss ich glorreich sein. Und das ist, in der Seelsorge spricht man von der, vom finalen Ansatz, wo willst du hin? Und der Mensch, der neugeborene Mensch, ist in eine Welt hineingeboren und eigentlich total überfordert, ohne Gott. Ohne Gott. Wir sind, die Geborgenheit fehlt, auch wenn das ein tolles Elternhaus ist und alles stimmt, es fehlt. Wir leben die ersten Tage, Monate, Jahre ohne diesen Schöpfergeist, ohne diese Begegnung, ohne dass unsere Seele verbunden ist mit diesem Gott. Und sind wie dieses Kleinkind im Warenhaus. Ich möchte euch zwei Beispiele sagen. Das prägt unser Leben wesentlich mehr, als wir wahrhaben wollen. Und mit Erwachsenwerden werden wir Weltmeister, um das zu verdrängen, das zu handeln. Wir haben eben unsere Reaktionsmuster, wie wir damit umgehen können. Ich hatte ein Gespräch mit einem Ehepaar letzthin und da haben sie mir die Situation am Familientisch geschildert, respektive die Frau hat geschildert, wie es bei ihr zu Hause war. Spannend. Der Vater läuft davon. Es gab einen Streit am Familientisch. Sie erinnert sich, da war ich 3, 4, 5, das hat sich immer wieder wiederholt. Der Vater läuft davon, wenn es eskaliert. Sie als kleine Tochter hält diese Spannung nicht aus und geht ihm nach. Er zieht sich zurück in sein Büro und sie versucht, Vati, kommst du nicht wieder zurück. Weil sie merkt, es ist etwas in Schieflage geraten. Das ist eine heillose Überforderung für dieses Mädchen. Sie übernimmt eigentlich Verantwortung für die Wiederherstellung ihres Familiensystems. Und jetzt, in ihrer Familie, heute, sie haben kleine Kinder und immer wenn sie das Gefühl hat, mein Mann lässt mich im Stich, und vielleicht steht er auf und will noch schnell was tun. Oder vielleicht ist er tatsächlich auch mal betupft und zieht sich gerade zurück. Und dann ist die Hölle los. Dann ist sie wie dieses schreiende Kind im Warenhaus. Total überfordert. Und das ging 2, 3 Mal, sie haben mir die Szene, sie haben erzählt, was abläuft in ihrer Beziehung und dann habe ich sie gefragt, erzähl mir mal von deinem Zuhause. Versteht ihr das? Das sind 30 Jahre her. Ich hatte in einer größeren Gruppe, mit denen ich thematisch arbeite, super Morgen und plötzlich schreit mich eine 70-jährige Frau an. In einer Runde von 20. Ich war völlig perplex und alle anderen auch. Und dann wusste ich, da ist jetzt was passiert, das hat mit mir nichts zu tun. Gläubige Christin seit vielen, vielen Jahren. Und habe sie angeschaut und gesagt, ich danke dir, dass du das sagst. Das muss ja raus. Und dann war sie perplex und hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Wenn ich mich so benehme wie jetzt gerade, hat mir noch nie jemand gedankt. So, und wir haben uns dann getroffen, etwa einen Monat später, zu einem Café. Ich habe sie angeschaut, sag mal, was ist da in dir abgegangen? Und dann hat sie einen Satz ausgesprochen, den ich zuerst gar nicht verstanden habe. Der Weg unter Dürren ist ging frei. Der Weg unten durch ist immer frei. Da ist dienen, dienen, dienen. Dreck machen für andere da sein. Und das war eine Urwunde. So, sagt sie mir, hat ihr Vater sie behandelt. Als Mädchen bist du dazu berufen zu dienen. Putzen, waschen, kochen, das musst du von Anfang an lernen. Der Weg unter der Tür ist immer frei. Und irgendetwas habe ich gesagt in diesem Meeting und zack. Und da bist du 70-jährig. Und dann hat sich herausgestellt, wie sich diese Wunde, wie das ihr Leben geprägt hat, über 70 Jahre. Christin, Christin. Vielleicht klingelt es euch, klingt etwas an. Da ist wie ein Teil unserer Seele nicht in Verbindung mit Gott. Da ist etwas nicht geheilt. Da ist in der Auseinandersetzung mit der Umwelt haben wir ein Reaktionsmuster entwickelt, aber das ist noch nicht geheilt. Ich könnte noch andere solche Storys erzählen, mache ich jetzt nicht. Aber es ist die zweite Kirchgemeinde jetzt, wo ich unter anderem auch Schwerpunkt Seniorenarbeit habe, und das fällt mir immer wieder auf. Das sind Menschen 70-jährig, 80-jährig oder noch älter, und dann ploppt sowas auf. Und ich kann dir etwas sagen, wenn du denkst, das kenne ich nicht. Wenn man jünger ist, hat man die Energie, das unter dem Deckel zu halten. Oft. Und mit zunehmendem Alter wird man müder, weniger Energie, und dann bricht sich das manchmal Bahn. Und man spricht dann, ich werde getriggert. Aber eigentlich ist da, wie kommt etwas ans Licht, was am inwendigen Menschen noch nicht geheilt worden sind. Ich behaupte und ich bin überzeugt, dass das so ist, dass wirklich Teile unserer Persönlichkeit noch Verwundungen, Verhärtungen, Verkrümmungen aufweisen, dass wir in uns immer noch Reaktionsmuster haben, die mit Nachfolge Jesu eigentlich nicht zusammenbringbar sind. Wo wir immer noch leben, wie wenn es Gott nicht gäbe. Das ist eine harte Aussage. Ich hatte auch in einem Gespräch mit einem Mann letzthin, der hat mir erzählt, wie sein Tag aussieht. Morgen aufstehen, als guter Christ betest du, liest die Bibel und dann gehst du zur Arbeit. Und dann erlebt er diesen Arbeitstag schlecht. Er findet das alles mühsam und der Chef ist doof und die Mitarbeiter sind daneben und. Hat er mir das alles erzählt, dann schaue ich ihn an und frage ihn, weißt du eigentlich, wie gottlos du lebst? Weil es geht nicht darum, am Morgen stille Zeit zu machen und dann den Tag zu leben, als wenn Gott nicht mit dabei wäre. Sondern mit diesem Gott gehst du durch den Tag, hörend, wach, sehend. Geist geleitet. Wir teilen immer wieder zwischen geistlichem Leben und säkularem Leben. Sonntag sind wir in der Kirche und Montag in der Welt. Dass wir alle Lebensbereiche in der Gemeinschaft mit diesem Gott leben, in dieser engen Verbundenheit, das ist ein lebenslanges Lernen. Manchmal höre ich Aussagen wie, das ist wieder so seelisch. Ach, die reagiert so seelisch. Habt ihr das auch schon gehört? Seelisch, das ist so seelisch. Ich habe da auch noch wieder. Ja, genau. Die Seele ist ein Schöpfungswerk Gottes. Das ist nicht etwas Schlechtes. Ich denke, wir verwechseln da was, wenn Paulus von fleischlichen Christen spricht. Verwechseln wir das und meinen, das ist seelisch. Aber eigentlich drückt es ja aus, da ist etwas in meiner Seele immer noch in der alten, wie soll ich das sagen, im unerlösten Teil geblieben. Und dann sind wir fleischlich, dann sind wir gottlos, dann sind wir nicht, leben wir nicht aus der Erneuerung heraus. Die Seele ist eine Schöpfung Gottes. Gott selber hat eine Seele. Jesaja 42, sieh, das ist mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wenn du Gott mal sagst, du bist so seelisch, stimmt wahrscheinlich was nicht. Oder? Jesus im Garten Gethsemane, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Psyche, meine Seele, meine ganze Person, meine Persönlichkeit, zutiefst betrübt. Und die Seele wird in der Ewigkeit leben. Es gibt dieses eindrückliche Bild, Offenbarung 6, wo Johannes einen Einblick hat in den himmlischen Thronsaal. Und als er das fünfte Siegel auftat, so schreibt Johannes, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Also die Seelen der Märtyrer sind hier im Heiligtum Gottes. Es geht darum, dass unsere ganze Persönlichkeit erneuert wird, unsere Seele erneuert wird. Unsere ganze Seele. Und das ist etwas Gutes, das dürfen wir ehren und achten. Paulus schreibt im Galater 5, 25, kannst du auch einblenden, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche des Lebens, alle Bereiche des Lebens, alle. Und das ist so einfach gesagt. Und wenn du merkst, da ist nicht Leben drin, in einem Bereich deines Lebens, dann ist dieser Bereich noch nicht erneuert durch den Heiligen Geist. Und ich finde es so wichtig, dass wir da wach sind und wachsam sind. Wenn etwas Resignatives in dir, Resignation ist nie Geist Gottes, nie, nie. Wenn Resignatives, Depressives Raum erhält, dann hat etwas Raum, das ist nicht aus dem Geist Gottes geboren. Und dass wir da wachsam sind. Und hier liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Unsere Seele hat sich so daran gewöhnt, dass das normal ist. Normal. Wir kommen zum Glauben, ich kenne deine Geschichte nicht, und nehmen alles mit, was wir bis dahin gelernt haben. Und das ist ja normal. Wir sind ja normal, nur die anderen nicht. So, das ist ja manchmal die Vorstellung, wenn alle so wären wie ich. Es ist ja normal, der normale Mensch denkt so, der normale Mensch handelt so. Wenn die normal wären, hätten wir schon längstens Frieden und und. Aber wir sind uns oft nicht bewusst, wie viel wir an scheinbarer Normalität einfach mitnehmen und das dann ein bisschen fromm überkleckern. Aber es wird nicht neu. Es muss neu werden. Es geht um den neuen Menschen. Durch und durch, durchdrungen mit dem neuen Menschen. Alle Lebensbereiche. Ich hatte letztens mit meiner Pfarrkollegin zu dieser Thematik einen Austausch und dann hat sie ein Bild gebracht. Das kannst du mir einblenden. Das finde ich so erklärt so vieles. Sie hat gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen wie Vögel sind in einem offenen Käfig. Die Tür ist schon längst offen. Jesus sagt, wenn ich frei mache, sitzt im Käfig. Wenn ich frei mache, wartet im Käfig. Nein, wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Aber die Tür ist offen, er hat die Ketten gesprengt. Du kannst leben, du sollst leben, du darfst leben in dieser ganzen Fülle. Epheser 4, 13 schreibt Paulus, bis wir alle hingelangen zum Vollmaß der Fülle Christi. Hui, so schön, dass wir alle so leben. Leben wir in diesem Vollmaß. Das ist uns verheißen, im Hier und Jetzt. Und nicht dann nach dem Tod, im Hier und Jetzt. Wenn wir von ewigem Leben reden, dann haben wir ja immer diese Vorstellung, das ist etwas, das beginnt dann nach dem Tod. Das ist die Ewigkeit, das ist ein Zeitbegriff. Ewiges Leben ist ein neues Leben, ist ein erfülltes Leben, ist das Leben in der Fülle Christi, im Vollmaß der Fülle Christi. Die Tür ist offen, warum fliegst du nicht raus? Und das ist, die Antwort ist ganz einfach, weil Gewohnheiten geben Sicherheiten. Die Stäbe geben Sicherheiten. Man fühlt sich geborgen ein Stück weit, kann sich zwar kaum bewegen, man ist ja gefangen in diesem Muster und du musst rausfliegen. Und dich völlig in diese Freiheit, in die Arme Gottes hineinfallen lassen. Dann kommt die Freiheit. Wir haben dann noch weiter diskutiert und gesagt, wahrscheinlich haben wir alle nicht bloß einen Vogel im Kopf, sondern eine ganze Voliere. Und einzelne sind, als die Tür aufging, tatsächlich rausgeflogen. Und das sind dann diese Teile, die fröhlich Zeugnis geben von der neuen Freiheit, die sie durch Christus erleben. Aber wir merken nicht, dass es da noch Vögel gibt, die bleiben im Käfig. Und dass da das ganze Heil durchdringen kann. Wie kann das geschehen? Wie kommen wir in diese innere Stärke, in diese innere Fülle, in dieses neue Leben, das uns ganz und gar durchdringt? Jetzt kannst du die letzte Folie einblenden. Für mich gibt es drei Bereiche. Durch Gebet. Durch Gebet. Erforsche mich Gott, schreibt David, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Oder schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das Durchgebet, immer wieder Durchgebet. Ich will erkennen, wo sind da noch Baustellen, Normalitäten, die gar nicht heil sind. Alte Reaktionsmuster, Überlebensstrategien, die nicht reich gottesmäßig sind, das möchte ich erkennen. Schenk mir ein neues Herz, durch und durch. Und jetzt beim Gebet, das kann ich hier noch sagen, das Sprachengebet ist ein enormer Schatz. Also wer das noch nicht kennt, ihr könnt wunderbar Auskunft geben darüber. Ich habe die Chance, ich fahre immer von Schwarzenburg nach Wattenwil, das sind so 20 Minuten. Zur Arbeit. Und da kann ich ungestört, sitze allein im Auto, in Sprachen beten. Und das ist ein Riesengeschenk, das ist unvernünftig, geisterfüllt. Und das schärft meinen Geist. Und da klären sich, da erkenne ich plötzlich Dinge und da merke ich, wie Gott mir Impulse schenkt für anstehende Gespräche oder Situationen und plötzlich merke ich, ja genau, das ist es, wäre ich nie drauf gekommen. Sprachengebet. stärkt, da wirst du stark am inwendigen Menschen. Das zweite durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes, heißt es in Hebräer 4,12, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dann heißt es da, es scheidet Seele und Geist. Amen. Und das ist so wichtig, es geht hier ja einfach darum, dass Paulus sagen will, in der unsichtbaren Welt ist so viel Wirr und wir sind benebelt manchmal. Es ist immer, manchmal, wenn es Konflikte gibt, fragen mich Menschen, ist das jetzt wohl auch geistlich? Es ist immer auch geistlich. Immer. Es ist immer ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es sind immer auch dämonische Mächte im Spiel. Und wir brauchen diese Schärfe, dass wir erkennen und dass unsere Seele erkennt, es ist die Stimme des Heiligen Geistes oder es ist die Stimme eines dämonischen Geistes. Und das Wort hilft dich schärfen. Lies die Bibel. Wirklich, lies die Bibel. Es hilft dich schärfen. Und dann heißt es da, durch den Geist. Lass mich stark werden am inwendigen Menschen durch deinen Geist. Das bitte ich Gott auch immer wieder. Und da ist auch Epheser 5,18 eine wunderbare Stelle. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das gibt es manchmal auch, dass Menschen mir sagen, weißt du, die Geistestaufe, die habe ich erlebt. Das war vor 20 Jahren. Ich bin voll Heiligen Geistes. Aber dann lese ich da Epheser 5,18. Lasst euch fortlaufend. Das habe ich in Klammer geschrieben. Der Grund ist einfach, weil der griechische Text hat eine Spezialität, das kann man im Deutschen fast nicht übersetzen. Das ist ein Präsens Perpetuum. Perpetuum, das heißt, das geht immer weiter. Lass dich fortlaufend vom Heiligen Geist erfüllen. Der Heilige Geist ist ein Fließgewässer, hast du das schon gemerkt? Der fließt durch dich durch. Und das ist kein Stehgewässer, abgestandenes Wasser stinkt. Das ist ungenießbar. Wenn du dich vor 20 Jahren, wenn du die Geistestaufe erlebt hast, wunderbar. Lauf weiter im Heiligen Geist. Streck dich immer wieder aus. Immer, immer, immer wieder. Okay? Können wir noch beten? Ja. Mich begeistern immer wieder deine Worte, Jesus. Und wie sie den Blick weiten für eine Dimension deines Reiches, die sich meinem Verstand entzieht, die ich immer wieder darum ringen muss, irgendwie zu erfassen, dass etwas von Weite, von Tiefe, von Reichtum, von überfließender Hoffnung, von Freude, von Heil und Heilsein. Und danke, dass du uns diesen Vormittag hier begegnest als dieser heilige und heilende Gott. Und dass du ganz neu uns den Atem des Lebens, diesen Lebensatem einhauchst, uns begegnest, auch unser manchmal oft so geschlagenen, gemarterten, gekrümmten, enttäuschten, müde gewordenen Seele. Und wir sagen unserer Seele, du bist eine wunderbare Schöpfung dieses Schöpfergottes, von ihm, von aller Ewigkeit her. Es heißt im Wort, vor Grundlegung der Welt erwählt. Und du darfst erfüllt sein mit diesem Geist Gottes. Danke, dass du, Heiliger Geist, unsere Seelen berührst, jetzt in dem Moment, dass du uns begegnest, dass dein Leben uns durchströmt. Danke, dass alles, was noch krumm ist, was noch belastet ist, was noch müde ist, was noch in alten Normalitäten läuft, dass du das ans Licht bringst, durch deine Barmherzigkeit und Gnade. Und dass du eine neue Freiheit schenkst. Seelen, steht auf im Namen Jesu. Diese wunderbare Schöpfung, diese Persönlichkeiten, die du uns geschenkt hast. Danke, Herr, danke. Danke, dass wir als rundum erfüllte, erlöste, befreite, geheilte Menschen leben dürfen. Danke, danke. Und wir gestatten keiner Stimme des Feindes, die etwas anderes sagt. Wir sind teuer erkauft durch das kostbare Blut Jesu. Und in ihm sind wir frei, weil du sagst, wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Danke, Herr. Amen.
Power of your name, you lift me up.